Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 101. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Heute veröffentlichen wir ein weiteres Gespräch, das ich auf der Solarkochertagung in Altötting aufgezeichnet habe. Aber während es in den vergangenen 3 Episoden ausschließlich um Solarkocher ging, kommen diese heute nur am Rande vor. Galtaihu Galsan aus Tuva in der westlichen Mongolei hat nach seinem Studium in Heidelberg vor einigen Jahren die nach seinem Vater benannte Galsan-Chinak-Stiftung gegründet, die sich der Bewahrung der Natur und der Förderung des Nomadentums widmet. Zum Erhalt der Kultur und der Stärkung des nomadischen Selbstbewusstseins veranstaltet sie zum Beispiel nomadische Festspiele mit Ringen, Bogenschießen und Pferderennen und hat auch schon einige Nomadenfamilien bei der Rückkehr aus der Stadt in ihre alte Heimat unterstützt. Außerdem hat sie ein Aufforstungsprogramm gestartet. Wir erfahren, warum für Galtaihu Galsan die Zukunft der Mongolei nicht im Bergbau liegt, wie ihr von außen nahegelegt wird, sondern eher in der Förderung des Tourismus, wobei der Besucher weniger den materiellen Luxus finden wird, sondern eher den Luxus für die Seele. Hören wir nun also in den kommenden 29 Minuten, wie die Galsan-Chinak-Stiftung den Weg zwischen Tradition und kluger Modernisierung zu gehen sucht.
Ja, ich heiße Galtaihu Galsan. Ich habe in Heidelberg studiert, Deutsch und Literatur und Pädagogik. Und 2005 war ich mit meinem Studium fertig, mit meinem Magisterdiplom in der Tasche. Und dann habe ich dann dort in der Mongolei 2007 die Galsan-Chinak-Stiftung gegründet mit dem Vater, also im Namen des Vaters.
Ja.
Und wir arbeiten einerseits für die Erhaltung der Natur und für die Förderung des Nomadentums, Arbeitsplatzschaffung, auch für die Bekämpfung der Armut und Landflucht, weil viele Nomaden auch geben ihr Leben auf und dann gehen in die Städte und natürlich dann vielen geht es noch schlechter als davor. Und auch ein großes Projekt der Stiftung ist die Aufforstung der Mongolei.
Ja.
Mein Vater sagte auch 2009, ich möchte der Mongolei 1 Million Bäume schenken. Und seitdem sind wir fleißig beim Aufforstung dabei.
Gut. Wie macht ihr das praktisch? Also wie sieht die praktische Arbeit der Stiftung aus?
Praktische Arbeit ist so, dass wir einerseits also verschiedene kleine Projekte entwickeln, finanziert erstmal von den Bücherverkauf vom Vater. Er ist ein deutschsprachiger Schriftsteller, der in der Mongolei lebt und der hat über 30 Bücher in deutscher Sprache geschrieben und auch in über zig Sprachen auf die Welt übersetzt. Einerseits kommt das Geld von seinem Bücherverkauf und andererseits, wir haben auch 2 Stiftungen, einmal in Nürtingen bei Stuttgart, Förderverein Mongolei und andererseits auch die Stiftung Open Herz auf Mongolia in der Schweiz in Luzern. Diese 2 Stiftungen auch helfen uns bei dem Aufforstungsprojekt und bei anderen kleinen Projekten auch.
Ja.
Und unsere kleinen Projekte, wir haben verschiedene kleine Projekte, wie zum Beispiel, wir haben Sozialdienstleistenden aus Deutschland gehabt, wir haben eine Schnitzerin aus Berlin gehabt, die auch ein Jahr lang in Zengel, also in der Westmongolei, wo Tuwiner leben, dort Schnitzen den Kindern beigebracht. Und der Sozialdienstleistende Leonhard Kornwachs, der hat zum Beispiel auch als Konversation Englisch in der Schule auch mitgeholfen, auch bei Hausmeisterdienst. Und dann haben wir zum Beispiel ein Projekt, dass wir jedes Jahr ein Nadenfest für die Mongolen, für die Tuwiner organisieren. Nadenfest ist 3 Männerspiele. Ringen, Bogenschießen und Pferderennen.
Ja.
Und wir veranstalten, organisieren das Fest für die Tuwiner in Zengel jedes Jahr im Sommer. Und durch das Fest wollen wir gerne einerseits, dass dass die Kultur der Nomaden weiter erhalten bleibt, dass alle sozusagen ihre Volkstrachten anziehen, vielleicht eine Volksspiele spielen, Volkslieder, so also Musik, Kunst und zu fördern und natürlich auch dieser Zusammenhalt, dass sie dann zu diesem Fest alle zusammenhalten und dass sie dann sich auch stolz sind, als Nomade zu sein. Und wir hoffen, dass dadurch auch viele Kinder auch noch mehr ihre Kultur kennen und ihre Art auch lieben lernen.
Ja, wie werden denn eure Angebote von den Nomaden angenommen? Freuen die sich, dass ihr das macht? Sind die kooperativ?
Ja, die sind sehr kooperativ. Die Nomaden freuen sich sehr und wir haben zum Beispiel auch die ersten drei Feste auch auf dem Video aufgehalten, haben wir dann die digitalisiert und dann wieder den Nomaden auch gegeben in meinem DVD-Form und einige Nomaden, die zu Hause, also in der Jute mit seinem Solargerät, also bisschen die DVDs gucken können, waren sie sehr froh natürlich. Ja. Und andererseits auch viele Nomaden, die schon in die Städte eingezogen sind, die konnten zum Beispiel diese Filme nochmal sehen und dann wieder ihre Heimatgefühle wieder so erwecken.
Glaubst du denn, dass es möglich ist, diese Abwanderung in die Städte oder speziell in die Hauptstadt zumindest teilweise wieder rückgängig machen zu können?
1995 hat mein Vater die große Karawane gemacht. Er hat über 150 Kamele gekauft und über 30 Familien von Ulaanbaatar auch in der Nähe zusammengetrommelt und die dann sind knapp 90 Tage so große Karawane gemacht bis nach Zengeln und die konnten dann wieder zurück in ihre Heimat umgezogen werden, weil in der Zeit des Sozialismus sind sie als Arbeiter aus Zengel in die Städte, in den Industrien auch eingeholt wurden und dann nachher nach der Wende, so nach 91, nach 90, sind dann alle diese Industrien dann bankrott gegangen und sie waren arbeitslos und dann hatten sie auch kein Geld, wieder zurück in ihre Heimat zu ziehen. Und dann war so ein Projekt von uns, vom Vater, dass der Nomaden, die Tuwine, konnten wieder zurück in ihre Heimat gebracht werden und dann jede auch Familie bekam die Kamele, also 5 Kamele, auch geschenkt. Und auch Geld und sie waren auch sehr froh. Und das ist auch eine Art, sozusagen, dass den Nomaden wieder zu helfen, in ihre Heimat zurückzukommen. Aber andererseits, wir versuchen auch, sie deutlich zu machen, dass auch das Leben in der Stadt ist nicht leicht. Und aber viele Nomaden, weil sie keine Information haben, richtige Information haben, hoffen sie oder denken sie, dass das Leben in der Stadt auch leichter ist. Und wenn sie keine Arbeit haben, dann ist das Leben schwer in der Stadt. Und weil die Nomaden natürlich einerseits auch schwer eine Arbeit in der Stadt zu finden. Und wenn sie nicht genug ausgebildet sind, dann können sie natürlich auch keine Arbeiten, die dann gut zahlen, auch bekommen. Und dadurch ist irgendwann durch die Beispiele, die auch jetzt in Städten lebende Nomaden, kann man sehen, dass das Leben bei vielen ist das noch schlechter geworden als vorher, als Nomade. Die haben diese schönen Milchprodukte auf dem Tisch nicht. Sie müssen schon überlegen, wie sie am nächsten Tag Brot auf dem Tisch bekommen.
Geht da dieses alte Wissen, wie man seine Lebensmittel selber macht, da auch verloren?
Also in der Stadt schon.
Ja.
In der Stadt wird schon langsam wird verloren, weil das ist Marktwirtschaft und dann wird alles gekauft, so wie auch hier in anderen Großstädten der Welt.
Ja. Erleben die das als Verlust? Also ist da überhaupt ein Bewusstsein dafür da, dass da wichtiges Wissen verloren geht?
Ich denke schon.
Ja.
Ich denke schon. Also die Kinder von den Nomaden, die dann in der Stadt aufgezogen sind, die werden schon nicht mehr wissen, woher sie stammen, beziehungsweise auch diese ganze Arten von Nomaden leben.
Ja.
Eben. Und da ist natürlich auch dadurch ist unser Narbenfest, auch diese ganze Werbungen ist wichtig, dass die Kinder zumindest auch sehen sollen, woher wir stammen,
ja,
was für ein Fest,
ja,
diese ganze alte Kultur, alte, ja, Lieder, alte Gedichte und diese ganze Arten zu zeigen, ja. Und das ist auch so, zum Teil versuchen wir, mhm, den Leuten, die auch in den Städten wohnen und von da stammen, zu zeigen, dass wir haben so eine Kultur.
Ja, mhm. Wir treffen uns ja jetzt hier anlässlich der Solarkochertagung in Altötting und du hattest ja in deinem Vortrag auch geschildert, dass es erste Versuche gibt, auch mit Solarkochern, mit den Parabolspiegelkochern, jetzt in der Mongolei, ja, zumindest punktuell so das Leben besser zu machen. Mich würde interessieren, wie das Ganze angefangen hat. Wie hast du hier zur EG Solar Kontakt aufgenommen?
Das war so, dass vor 2 Jahren, 2011, war Hans Wallner aus Regensburg bei uns im Altai.
Ja.
Und wir haben mit ihm darüber unterhalten und Nomaden haben auch so Solargeräte.
Aha.
Und dadurch können sie auch sozusagen auch Licht bekommen, auch ein bisschen ferngucken.
Ja, Photovoltaik.
Genau, Photovoltaik. Aber diese ganze Gerätschaften stammen aus China.
Mhm.
Und die Geräte sind sehr groß, nicht mobil und das werden meistens an eine Autobatterie angeschlossen.
Ja.
Und das ist auch nicht umweltfreundlich.
Ja.
Und von der Qualität und vom Dauer her ist es auch nicht optimal.
Mhm.
Und dann haben wir mit Hans nochmal unterhalten und Hans sagte, es gibt so einen Verein, EG Solar, in Altöttingen und dann er wollte mir seine Lampe schicken und dann hat mir 2 Kocher eine Lampe gespendet und die wir dann auch dort vor Ort eingesetzt haben.
Mhm.
Und wir sind auch, die Nomaden waren sehr begeistert davon. Mhm. Und auch mit der Lampe, mit dem Solarkocher, weil einerseits wir haben knapp 300 Tage im Jahr Sonnentage.
Mhm.
Und auf einen Quadratmeter kommt genauso viel Sonne wie in Italien und Spanien.
Ja.
Nach der Messung von der GIZ,
mhm,
Deutsche Gesellschaft für Thermische Zusammenarbeit. Und das war eigentlich auch sehr willkommen für mich, diese Information. Und wir haben das ausprobiert und andererseits auch, das passt auch zu unserem Projekt, mhm, Aufforstung.
Ja.
Weil wir haben nur 4% der Mongolei ist bewaldet. Und auf die Überweidung und Abholzen ist das ein großes Problem, mhm, in der Mongolei. Und, mhm, wenn wir auch einen Beitrag für die Umwelt durch den Aufforstung schaffen können, und das war auch passend zu diesem Projekt, auch Solarkocher und, mhm, Solarlampen,
mhm,
dann denke ich, ich sage immer so, wenn eine nomadische Familie mit dem Solarkocher nur einen Tee kochen würden am Tag.
Ja.
Die kochen wahrscheinlich mindestens so 5 bis 10 Tee.
Ja.
Auch Schweiger essen.
Mhm.
Wenn sie nur den Tee von diesem mehrmaligen Teekochen, nur einen, mhm, mit dem Solarkocher ersetzen können,
ja,
dann haben wir gewonnen.
Ja.
Dann, wenn diese 1000 Familien nur einen Tee, dann wird, ja, so viel Energie gespart,
ja,
und so viel auch Holz gespart,
ja,
und auch für die Umwelt, für die Atmosphäre, für,
ja,
den Ausstoß von CO2 wäre auch sehr große Unterstützung,
ja,
für die Umwelt. Und,
mhm,
das,
mhm,
ist auch der Hintergrund gewesen, dass Solarkocher sollte auf jeden Fall,
ja,
eingesetzt werden, auch im Rahmen des Projekts, auch,
ja,
zur Unterstützung der Nomaden.
Genau. Diese Solarkocher, die bestanden ja aus Bausätzen, die hier hergestellt worden sind. Das heißt, die mussten nur zusammengebaut werden.
Genau.
Und jetzt bist du ja hier und machst noch die ganze Woche einen Solarkocherbaukurs, wo man lernt, wie man praktisch auch die Bausätze herstellt.
Ja.
Genau. Welche Vorstellung verbindest du damit? Was soll da in der Zukunft dann passieren?
Meine Idee ist auf jeden Fall, diesen Solarkocher zu lernen, wie der zusammengebaut wird. Man sagt, einmal gesehen werden ist besser als tausendmal hören.
Ja.
Also möchte ich gerne gesehen haben und auch mitgemacht haben, damit ich dann auch, wenn das dann zusammenbauen und bestimmte Teile auch vielleicht auch in der Mongolei machbar ist, damit auch die Solarkocher für die Nomaden erwerbbar ist,
ja,
dann möchte ich schon wissen.
Ja.
Und nicht nur auf dem Papier schauen und dann irgendwie unwissend auch da rein.
Ja.
Und das ist für mich sehr wichtig. Ja.
Es könnte also dann irgendwann mal eine kleine Solarkocherfabrik sozusagen, so eine Manufaktur auch in der Mongolei dann entstehen.
Das könnt ihr mir gut vorstellen. Also ich würde gerne dann Nomaden zeigen, also dass sie dann auch selber machen können und vielleicht würden dann 15 Familien oder 15 Männer einen Arbeitsplatz finden,
ja,
und dadurch können sie vielleicht auch ihre Finanzierung verbessern.
Ja, ja, genau. In deinem Vortrag hast du dann noch ein anderes Thema angesprochen, nämlich wie ihr gegen die Trockenheit vorgeht. Da habt ihr euch Hilfe aus Algerien geholt. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, das war auch eine Geschichte. Wir haben, wie gesagt, sehr wenig Niederschläge in der Mongolei und sehr trockene Luft, auch windig. Und das ist auch ein großes Problem. Und wir haben dann gesucht und der Vater hat dann den Algerier Abdelaziz gefunden, der dann nach dem Wilhelm Reichstheorie, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich, an Österreich auch, auch diese Theorie entwickelt hat. Und nach ihm macht der Abdelaziz diese Regenmaschine nach. Und er hat dann in Sahara, in Algerien getestet und waren große Erfolge. Und wir haben dann von ihm gelesen, Webseite und auch seine TV-Vorträge. Und da haben wir gedacht, also wenn diese Maschine funktioniert in Algerien, in Sahara, dann sollte eigentlich auch bei uns funktionieren. Und dann haben wir dann ihn eingeladen und dann kam auch der Hydrologe Paul Jakubczyk auch zur Hilfe als Fachmann. Und dann, wir brauchten diese ganzen Ersatzteile und dann hat uns ein Feintechniker Karl Hacker in Deutschland hat uns diese ganzen Teile gespendet und von Deutschland aus bis in die Mongolei geschickt. Also sind wir auch sehr dankbar ihm. Und haben wir dann diese Regenmaschine zusammen gebaut, als der Abdelaziz und der Paul Jakubczyk in der Mongolei waren. Und dann haben wir April 2012 haben wir die Maschine fertig und zum ersten Mal angesetzt. Und genau am ersten Tag war auch mongolische Fernsehen da, öffentlich-rechtliche. Und genau nach 6 Stunden war der blaue Himmel mit Sonne, mit Wolken bedeckt. Und jetzt im Sommer 2012 war Ulaanbaatar, auch in anderen Teilen der Mongolei, war sehr viel Regen. Also seit 20 Jahren hatten wir nicht so viel Regen wie in diesem Sommer, im letzten Sommer. Wir wissen nicht oder wir wollen nicht behaupten, dass dieser Regen von uns kommt, aber wir hoffen, dass wir dazu einen kleinen Beitrag geleistet zu haben.
Ja, schön. Ich würde auch noch mal ganz gerne so auf dein Weltbild, du hast ja auch noch mal ein paar du hast ja noch ein paar Sätze gesagt zu eurer spirituellen Welt, zu eurer Sichtweise, zu euer Verhältnis, über euer Verhältnis zur Natur, zur Erde, was ja ein bisschen anders ist als unser westliches hier. Anlässlich des Besuchs von unserer Bundeskanzlerin, da ging es ja um Bergbau. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen.
Ja, als die Bundeskanzlerin in der Mongolei war, da wurde gesagt, dass sie möchte gerne mit 5 Absolventen, deutschen Absolventen treffen und ein Gespräch führen. Und dann bin ich auch glücklicherweise auch da gewählt worden. Und dann, als ich dann reden durfte, da habe ich gesagt, dass ich ein junger Mann bin, der seine Ausbildung in Deutschland genossen habe, bei mir aber in mir steckt der nomadische alte Weisheit drin. Und da habe ich dann weiter erörtert, dass als kleine Kinder, als wir Erde gegraben haben und wenn wir einen roten Stein gefunden, dann haben wir gleich wieder zugebuddelt, weil es hieß, stirb deine Mutter. Mhm. Also das ist so wie Mutter Erde. Mhm. Und dann hatten wir gleich Angst gehabt und wieder den Stein zurückgetan und dann zugemacht. Mhm. So sind wir aufgezogen worden. Mhm. Und aber heute in der Mongolei ist mit dem Bergbau ist so weit gegangen, dass in der Südregion viele Nomaden sind gezwungen von ihrem über hunderte Jahre liebende Heimat zu verlassen, mhm. weil dort eine große Bergbau herrscht und die großen 100, 200 Tonnen LKWs, wo da keine feste Straßen gibt, richtig jeden Tag zigmal bis zur chinesischen Grenze die ganzen Bodenschätze transportieren. Mhm. Und durch diesen Staubwolken, durch diesen ganzen Mengen von diesem Bergbau hintergelassenen Orte ist das nicht möglich, wie früher für die Nomaden dort zu leben. Mhm. Als Viehzüchter, auch zum Weiden, auch bestimmt auch für die Wildtiere und auch für die Vegetation auch besonders auch. Und ja, natürlich, deswegen habe ich auch der Frau Kanzlerin gesagt, also ich sehe die Zukunft der Mongolei nicht im Bergbau unbedingt. Und dann natürlich war die Frage, aber was ist dann die Zukunft der Mongolei für Sie? Von Ihrer Ansicht mhm. nach. Und ich habe gesagt, also wenn wir unser Land so touristisch vielleicht weiter fördern können und dann werden wir wahrscheinlich 0,01% von dem Investition, was wir von dem Bergbau bekommen, vielleicht haben. Mhm. Das ist nicht viel. Mhm. Aber wir haben eine hellere Zukunft. Es gibt so ein Sprichwort bei uns: Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, schau nach den Freunden an. Mhm. Wenn du ein Land kennenlernen möchtest, schau nach dem Wasser an. Mhm. Also wenn das Wasser sauber ist, dann ist das Land auch sauber. Mhm. Und ich denke, durch den Bergbau geht vieles verloren bei uns. Diese Ur-Natur und auch nomadisches Leben. Und ich denke, durch diesen Bergbau werden wir natürlich vielen Leuten jetzt gut gehen, auch finanziell, auch. Aber wenn wir die Natur irgendwann nicht mehr rückholbar geschadet zu haben, dann auch mit dem Geld, was wir bekommen haben, werden wir nicht mehr zurück machen können. Es gibt keinen Zurück.
Ja.
Und deswegen, ich denke, habe ich auch die Frau Kanzlerin gesagt, dass die Zukunft liegt nicht an der Bergbau in der Mongolei. Mhm.
Also ich stelle mir das schwer vor, einerseits, ich sag mal, traditionelle Lebensweisen zu bewahren, aber andererseits auch die Brücke so zum Rest der Welt und zu anderen Lebensweisen zu schlagen. Also du benutzt ja auch so ein Notebook oder meinetwegen auch die Parabolspiegelkocher, die bestehen aus Aluminium und der Rohstoff dafür wird auch wieder im Bergbau gewonnen. Ja. Also ich glaube nicht, dass du einfach nur zurück willst, sondern wahrscheinlich geht es ja um eine neue Form der Balance.
Genau, richtig. Also ich, natürlich, wenn man mit möglichst wenig Schädigung der mhm. Natur und dem einheimischen Menschen machen kann, dann ist noch wieder andere Sache. Natürlich, dass man braucht, jede will auch ein anderes Leben. Also was heißt anderes? Also auch braucht besseres Leben. Mhm. Und aber ich glaube, wir müssen nochmal nachschauen und nach den neuen Techniken, nach neuen Arten von einer besseren Umsetzung der Bergbau zu kämpfen und nicht nur um Profit, sondern mehr, wie das richtig gemacht wird. Mhm. Es gibt viele Beispiele auch in Deutschland, wo dann aus diesem Bergbau dann sehr schöne Erholungsorte entstanden sind.
Ja.
Also wenn sowas sein würde, dann ist natürlich auch einigermaßen gut, finde ich. Ja. Mhm. Aber ich glaube erstmal nicht, dass in der Mongolei dieser Fall ist. Dass diese Regenerierung der Natur wird an der ersten Stelle geschrieben.
Ja.
Und das wird nicht erstmal gemacht. Und deswegen sehe ich auch, dass wir sind nicht weit, das richtig zu machen. Mhm. Lieber abwarten, bis wir richtig machen können oder bis jemand das richtig macht und nicht so eilig werden und das ganze Land hier mit dem Bergbau zerstören.
Ja.
Ja, lieber langsam, aber richtig. Mhm. Dann wäre einigermaßen akzeptabel.
Ja, ja. Wie siehst du denn die Chancen, dass das auch klappt? Also wie viel Einfluss habt ihr im Verhältnis zur Regierung oder zu anderen, die da beispielsweise zu den Bergbaukonzernen?
Ja, das ist auch schwer. Ich glaube, das überall ist dasselbe Problem. Auch wir wiederholen die Fehler der anderen auch. Also das ist so eine Zirkulation. Und der Einfluss der Nomaden ist nicht so groß, obwohl wir bei uns ein demokratisches System herrscht und dass die Nomaden durch Kommunalwahlen, durch Wahlen auch den Volksvertreter wählen. Mhm. Aber trotzdem, wir haben seit erst knapp 20 Jahren unsere Demokratie. Mhm. Und da ist natürlich, müssen wir vieles lernen.
Ja.
Und ich glaube, darum auch machen wir auch viele Fehler von den anderen nach. Mhm. Darum sage ich immer, wir brauchen ein bisschen Zeit.
Ja.
Ja. Auch Nomaden haben ein ruhiges Leben und kein hektisches Leben. Und sie haben immer mit genügender Zeit gelebt.
Ja.
Und ich glaube auch, die Mongolei braucht genügende Zeit, um den nächsten großen Schritt zu machen.
Ja.
Und nicht so eilig.
Ja. Du hast ja jetzt beide Lebensformen kennengelernt. Also hast du auch eine Weile jetzt in Deutschland gelebt. Was können wir denn von der Mongolei lernen oder von den Nomaden?
Ja, wie ich schon sagte, Zeit.
Ja.
Ich glaube, viele Bekannte von mir, auch Gäste, kommen mit mir in den Altai. Und wir haben dort kein Handy, keinen Strom. Wir haben über uns kein Flugzeug. So sehen wir gar nichts.
Ja.
Das ist richtig Natur. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Leute kommen mit mir in den Altai, um einen Luxus zu erfahren. Sondern sie wollen mehr Luxus für die Seele. Mhm. Sie kommen nicht, um ein 5-Sterne-Hotel zu erfahren, sondern sie wollen gerne 1000-Sterne-Himmel über sich haben. Mhm. Und sie sehen auch, sie sind begeistert von dem Nomadenleben, wie wenig die Nomaden, aber wie glücklich und einfach sie auch mit dem Leben weiterkommen können. Mhm. Und natürlich auch die Natur, die unberührte Natur, dass man von jedem Bach, von jedem Fluss trinken kann, die Vegetation, diese Art von Leben, wie einfach, aber auch wie glücklich sein können und ohne Stress, ohne Hektik. Und auch viele Gäste aus Europa, die dann auch vergessen die Zeit, in so einer kurzen dreiwöchigen Zeit, wo die dann auch keine Uhr haben.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, eine große Erholung für die Gäste, die dann einfach zeitlos und ohne irgendwelchen Stress und in der Natur wieder in die Natur finden können.
Mhm.
Und die Menschen auch sehen können, wie sie dann so einfach leben können, auch glücklich.
Mhm.
Und ich glaube, das ist der Magnet, den viele Gäste aus Europa dahin ziehen.
Mhm. Okay, Dankeschön.
Ja, gern geschehen.
Neue Ideen für alle. Sunpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpot.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.